geniale und doch für viele unglaubliche Botschaft. Der Herr ist auferstanden. Der Tod ist besiegt. Das wahre göttliche Leben wurde freigesetzt, bricht sich Bahn und wird für uns Menschen greifbar, ergreifbar. Jesus lebt. Und Jesus begegnete ja nach seiner Auferstehung ganz vielen verschiedenen Menschen. Und ich möchte mit euch heute gemeinsam mal drei von denen genauer betrachten. Weil interessant ist, dass Jesus diesen dreien ganz unterschiedlich, auf ganz unterschiedliche Art und Weise begegnet. Zuerst haben wir Maria Magdalena. Maria Magdalena, sie gehörte zu denen, die ja bis zum Schluss bei Jesus blieben. Bis zum Kreuz blieb sie dabei. Sie stand mit den anderen Marias unten am Kreuz. Man konnte fast meinen, es war so ein richtiges Marientreffen. Maria, die Mutter Jesu, war dort gewesen. Dann die Schwester der Mutter, also die Tante von Jesus, die Maria, wie hieß es gleich, Maria des Klopas, lesen wir da. Und dann natürlich Maria von Magdala oder Maria Magdalena, wie sie auch genannt wird. Sie liebte unseren Herrn Jesus sehr, innig, aus tiefstem Herzen. Davon zeugt die Bibel, sie war eine hingegebene Jüngerin. Jesus hatte von ihr 7 Dämonen ausgetrieben. Stellt euch das mal vor. 7 Dämonen ausgetrieben und man meint seit den Anfängen der Kirchengeschichte, dass sie eine Prostituierte zu sein hat oder gewesen sei, wie auch immer. Sie war es, die die Füße Jesu gewaschen hat, geküsst hat, einbalsamiert mit Öl hat. Damals ein Skandal. Ein Skandal zu der Zeit gewesen, im Hause eines Pharisäers den Rabbi berühren und dann noch auf so eine Art und Weise mit geöffnetem Haar und all diese Dinge, die anstößig gewesen sind. Heute würde diese Story wahrscheinlich in der Bildzeitung erscheinen oder im Internet ausgeschlachtet. Jesus kommentiert ihr Verhalten so: Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Vielleicht liebte keiner Jesus so wie Maria Magdalena. Und an diesem Morgen nach dem Sabbat, Maria wollte eine der ersten sein, die am Grab ist, ging sie ganz früh an das Grab und doch, wir kennen die Geschichte, das Grab war leer. Das Grab war leer, große Enttäuschung, sie, die die Erste sein sollte, die auch Jesus nach seiner Auferstehung begegnen durfte. Er hat sich, wie gesagt, vielen Menschen gezeigt. Im Korintherbrief lesen wir mal von über 500 Menschen zur gleichen Zeit. Brüdern steht da, vielleicht waren sogar noch mehr, wenn die Frauen dann noch dabei waren. Maria Magdalena war die Erste. Sie war die Erste. Was für ein Vorrecht, was für eine Freude, obwohl es ja zunächst erstmal eine ganz schöne Verwirrung gestiftet hatte. Maria erkannte Jesus nicht sofort. Nicht gleich beim ersten Mal, nicht im ersten Augenblick. Und das war ja typisch für Jesus nach seiner Auferstehung. Dass man ihn nicht gleich erkannte auf Anhieb. Er hatte ein anderes Aussehen und wahrscheinlich auch eine andere Stimme. Zunächst dachte sie, es sei der Gärtner. Genau, der Gärtner war es wieder mal. Was hier erstaunlich ist und was ich immer mal wieder gerne auch betone, was ein starker Beleg ist für die Richtigkeit der Überlieferung, für die Richtigkeit der Berichterstattung, dass Jesus eine Frau, an anderer Stelle Frauen, als erste Zeugen seiner Auferstehung ausgewählt hat. Wenn wir damals so das Judentum ein Stück weit verstehen, in der Zwischenzeit zwischen den Testamenten, man würde heute vielleicht sagen, das Judentum war zu der Zeit sehr frauenfeindlich gewesen. Vergleichbar vielleicht heute mit manchen radikal-islamischen Staat. Eine Frau war als Zeugin überhaupt nicht ernst zu nehmen, bei Gericht nicht zugelassen. Jesus leistet es sich, sie als erste Zeugen zu nehmen. Maria Magdalena, die erste Zeugin. Und wenn ihr mal schaut in der Bibel, selbst die Jünger taten sich schwer, den Frauen im Nachhinein zu glauben. Lukas 24, Vers 11. Und diese Reden, ja, die Reden von den Frauen, schienen ihnen wie Geschwätz und sie glaubten ihnen nicht. Selbst die Jünger haben sich damit sehr, sehr schwer getan. Also wer immer, was ich sagen will, wer immer sich in dieser Zeit so eine verrückte Geschichte ausgedacht hätte und sie glaubwürdig weitergeben wollte, hätte niemals als erste Zeugen der Auferstehung Frauen geschrieben. Ja. Niemals. Und Jesus macht hier mit dieser Denkweise Schluss. Er wählt Maria als erste Zeugin und doch, sie erkannte ihn zunächst einmal nicht. Erst als Jesus ihren Namen aussprach. Erst als er ihren Namen aussprach, erkannte sie ihn und irgendwie muss in ihr da was Klick gemacht haben. Das kommt mir bekannt vor, das kenne ich doch. So wie er meinen Namen ausspricht. Wie gesagt, es war nicht die Stimme. Gesprochen hatte er schon vorher. Es war auch nicht sein Aussehen. Da dachte sie ja, es wäre der Gärtner gewesen. Aber ich glaube, dass keiner ihren Namen so ausgesprochen hat, wie Jesus das tat. Maria. Vielleicht, wenn andere ihren Namen nannten, war da viel Verachtung, viel Geringschätzung, anrüchig, abgestempelt. Manche nannten sie vielleicht gar nicht bei ihrem Namen, sondern haben irgendwelche Schimpfwörter gebraucht. Sie hatte vielleicht Männer vor ihren Augen gehabt, aus ihrem vorherigen Leben, oder besser gesagt in den Ohr gehabt, wie sie angeredet haben, die sie vielleicht nur auf ihren Körper reduziert hatten, mit unreinen Gedanken angesprochen haben. Jesus spricht sie an, Maria, anders als alle anderen. Als Jesus den Namen aussprach, passierte etwas in ihrem Herzen. Sie war berührt, sie erkannte. Und wisst ihr, an welchen Zuspruch mich das erinnert hat? Aus dem Propheten Jesaja, ein Zuspruch Gottes an sein Volk. Jesaja 43, Vers 1. Hier sagt Gott zu seinem Volk, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Nimm das mal persönlich für dich heute Morgen. Den Namen zu nennen, das ist etwas ganz Besonderes. Besonders, wenn Gott das tut. Schau mal in der Bibel. Jeden, den Gott mit Namen, mit seinem eigenen Namen anspricht, da passiert etwas Besonderes. Der Sohn Gottes spricht hier ihren Namen aus und ihr geht das Herz auf. Sie erkennt, mit wem sie es zu tun hat, letztendlich, und wer mit ihr da redet. Sie wendet sich um, Johannes 20, Vers 16, sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, Rabuni. Das konnte nur er sein, das konnte nur Jesus sein, das konnte nur der Meister sein. Sonst hat keiner so liebevoll, so voller Wärme und Zuneigung, so voller Einfühlvermögen ihren Namen ausgesprochen, so herzergreifend. Maria. Maria, als Mensch geachtet, würdevoll, wertschätzend, einer, der sogar ihre Sünde vergeben hat, sie zu einem neuen Menschen machte, Jesus Christus. Und wahrscheinlich, ich kann mir das so vorstellen, wollte Maria ihn einfach um den Hals fallen, unseren Herrn. Ja. Die Wiedersehensfreude, wie bei euch vorhin, war groß gewesen. Da fallen wir uns, und jetzt ist es ja wieder möglich, gleich um den Hals. Ja. Mal wieder richtig knütteln, aber Jesus sagt, stopp, stopp, nicht wegen Corona. Rühre mich nicht an, Vers 17. Und es bremst ja natürlich erstmal diese ganze Wiedersehensfreude etwas aus. Ja. Und dann bringt natürlich Jesus auch gleich die Begründung. Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Und ich habe mir so gedacht, das ist eigentlich eine eigenartige Begründung, die Jesus hier bringt, oder? Was meint ihr? Was soll das für eine Begründung sein, damit ich ihn nicht anrühren kann? Dann nimm mir nicht meine Predigt vorne weg, Klaus. Ich kann ihn doch, wenn er beim Vater aufgefahren ist, dann kann ich ihn doch erst recht nicht mehr anrühren, anfassen. Ja? Geht doch gar nicht. Aber ich komme, Klaus hat es schon gesagt, ich komme später nochmal drauf zurück, bei jemandem, den wir uns auch anschauen. Die Frage bleibt doch, warum erscheint Jesus nach seiner Auferstehung, vor seiner Himmelfahrt, in ganz unterschiedlichen Gestalten? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Ganz unterschiedliche Aussehen, den einen so, den anderen so. Oder warum erscheint er nicht in seinem gewohnten Aussehen, wie er immer aussah? Es wäre doch viel einfacher gewesen, viel schneller würde er erkannt sein. Ja. Warum kam er nicht einfach so zurück, wie er gegangen ist? Jesus hätte sich doch so viel besser zum Erkennen geben können. Die Sache war von vornherein klar gewesen. Im Lukas-Evangelium finden wir eine Begebenheit mit den beiden Jüngern, die sich auf dem Weg nach Emmaus befinden. Und das ist die zweite Begebenheit. Jetzt fällt mir auf, eigentlich sind es vier Menschen, die wir betrachten, wenn wir mal diese zwei einzeln nehmen. Ne? Diese zwei waren unterwegs auf dem Weg nach Emmaus, traurig, niedergeschlagen, nach der Kreuzigung. Für sie ist wahrscheinlich eine Welt zusammengebrochen. Gottes neue Welt, an die sie geglaubt haben, für die sie sich eingesetzt haben, über die sie die letzte Zeit nur noch geredet hatten, ja. Sie ist scheinbar zusammengebrochen. Und im Markus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 12, lesen wir darüber: Danach aber offenbarte er sich zweien von ihnen in anderer Gestalt unterwegs, als sie aufs Land gingen. In anderer Gestalt, seht ihr das? Wieder in anderer Gestalt. Und merkt ihr, in diesem Vers ist eigentlich eine kleine Spannung vorhanden. Es steht zunächst mal, er offenbarte sich, stimmt das? Und offenbar, wenn sich jemand offenbart, dann wird er sich ja zu erkennen geben, sich zeigen. Und dann aber wieder in einer anderen Gestalt. Wieso? Wieso? Ich glaube, dass Jesus hier seine Jünger auf die neue Situation vorbereiten wollte. Auf die Situation, eine neue Phase vielleicht könnte man sagen, nach seiner Himmelfahrt, die beginnen sollte, nachdem er zum Vater aufgefahren ist. Ein neues Zeitalter, das Zeitalter der Gemeinde. Jesus geht zum Vater und sendet den Heiligen Geist. Er baut seine Gemeinde auf dieser Erde und dabei ist es wichtig für uns, immer wieder zu lernen, Jesus in vielen Dingen wahrzunehmen. In vielen Dingen, in vielen Bereichen unseres Lebens, in vielen Menschen auch wahrzunehmen. Jesus auf die unterschiedlichste Art und Weise zu begegnen, in verschiedenen Situationen, auch in anderer Gestalt. Maria erkennt ihn, einen fremden Menschen, allein daran, dass er ihren Namen ausspricht, ihren Namen nennt. Sie wusste, es ist Jesus, der hier mit mir redet. Ja. Die Emmaus-Jünger, sie brauchen wieder einen anderen Zugang. Sie erkennen Jesus anhand der Art, wie er mit ihnen das Brot brach, wie er mit ihnen gegessen hatte. Ja. Das war typisch Jesus. Jesus ging ja mit ihnen Seite an Seite eine ganze Weile und legte ihnen die Schrift aus, nimmt die Einladung dann an, aber erst beim Brechen des Brotes geschah es. Ich lese mal den dazugehörigen Text im Lukas 24. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde vor ihren Augen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Die Emmaus-Jünger, sie waren anders als Maria Magdalena. Sie brauchten noch etwas mehr. Eine bekannt vorkommende Handlung, etwas, was für Jesus typisch war. Erst dann wurden ihre Augen aufgetan, erst dann erkannten sie, mit wem sie es zu tun hatten. Hinterher wird ihnen natürlich klar, hätte uns doch früher auffallen können, als er uns die Schriften ausgelegt hat, ja. Da ist etwas passiert, was immer passiert, wenn Jesus die Schriften auslegt. Es berührte unser Herz. Diese Worte, diese Schriftauslegung, das konnte nur Jesus. Ja. Die Emmaus-Jünger, sie brauchten ein paar Augenblicke mehr als Maria. Sie brauchten eine gewohnte Handlung, aber dann erkennen auch sie Jesus Christus, ihren Herrn. Der Tod oder durch Tod und Auferstehung hat Jesus sich und seine Gemeinde vereint und uns als Glaubensgeschwister miteinander vereint. So unterschiedlich wir auch sein mögen, so unterschiedlich unsere Zugänge zu Gott auch sind, wir alle brauchen hier etwas anderes. Uns allen begegnet Jesus Christus auf eine andere Art und Weise. Aber wir sind zusammengestellt in eine Gemeinde als Geschwister unterwegs, unterschiedlich mit unterschiedlichen Zugängen. Wichtig ist immer wieder für uns, dass wir Jesus Christus erkennen, wahrnehmen in unserem Leben, weil er auferstanden ist. Er lebt. Und wir dürfen Jesus immer wieder begegnen in unseren Versammlungen, wie heute Morgen hier, Hauskreis, Gebetstreffen, aber vor allem auch in deinem Alltag, wo Jesus mit dir sein will. Vielleicht daran, dass jemand anderes ganz liebevoll deinen Namen nennt. Oder vielleicht eine Situation, wo du spürst, jetzt hier in diesem Augenblick ist Jesus drin. Da ist er dabei. Das hat er arrangiert, eingefädelt, inszeniert. Ja. Und dabei wirkt er und führt es so hinaus, wie er es möchte. Wir haben gerade mit einem unserer Kinder eine Situation durchlebt, wo wir spürten, da ist Gott drin. Das kann nur Jesus sein. So wie das sich angebahnt hat, wie sich das eingefädelt hat, wie das entstanden ist, es kann nur Jesus sein, der da drin steckt. Ja. Erstmal eine negative Diagnose, aber dann ein Traum und ein Ereignis. Ich will nicht zu viel, außer fragt uns hinterher, fragt die Dorothee danach, wo du gespürt hast, Jesus ist da drin. Er hat unser Kind vorbereitet durch einen Traum auf das, was er tun möchte und sie vorbereitet auf die Dinge, die auf sie zukommen. Und das ist wunderbar. Und so begegnet Gott jeden auf eine andere Art und Weise. Jeder, wie er es braucht, ganz individuell. Ja. Wir merken, hier beginnt mein Herz zu brennen. Hier ist Gott dabei. Wenn dir vielleicht jemand etwas Gutes tut, spürst du, Jesus wirkt hier Gutes für mich. Und jetzt komme ich nochmal darauf zu sprechen, warum Jesus Maria sagte, rühre mich nicht an. Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Vom Griechischen her, diese Bedeutung, in diesem Wort rühre mich nicht an, das kann auch bedeuten mit halte mich nicht fest, klammere dich nicht an mich, haften, bleibe nicht haften an mir. Ja. Denn ich muss zum Vater, sagt Jesus. Ich bin noch nicht beim Vater. Dann wird es anders werden, dann wird es anders aussehen. Wenn ich zum Vater gehe, dann schicke ich den Heiligen Geist. Und dadurch ist eine innige Verbindung möglich. Da ist die Verbindung nochmal ganz anders, eine neue Dimension. Dann ist Jesus nicht mehr in dieser Art und Weise sichtbar und wir haben kein festgefahrenes Bild mehr vor Augen. Ja. Jesus bestätigt ja hier ein Stück weit dieses Gebot auch, das zweite Gebot, es sollte kein Bildnis machen. Ja. Nicht irgendwie jetzt einen Menschen vor Augen haben, der so und so aussieht. Klammere dich nicht an mich. Der Heilige Geist wirkt wie und wo er will, nagel mich, so wie du mich jetzt siehst, nicht fest. Ja. Jesus begegnet uns, zum Beispiel, wenn wir füreinander da sind, wenn wir uns einander ermutigen, einander tragen, trösten, all die Dinge, wozu uns das Neue Testament auffordert. Jesus wirkt durch den Bruder, durch die Schwester. Wenn es sich so anfühlt, als ist Jesus jetzt dabei. Aber auch wenn wir uns investieren in andere Menschen, Jesus sagt einmal, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, Jesus getan. Den Armen, den Fremden, den Abgeschriebenen, wenn wir ihnen begegnen, so wie Jesus das tut, dann begegnen wir auch gleichzeitig Jesus. Jesus offenbart sich da, wo du seinen Willen tust.
Ja.
Rühre mich nicht an, sagt er, halt mich nicht fest auf diese Weise. Ich muss zu meinem himmlischen Vater. Und was sagt er weiter zu Maria? Geh du lieber zu den Brüdern. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich mit ihnen. Sag es ihnen, was du gesehen und erlebt hast. Ja. Und wie Maria dürfen auch wir und sollen auch wir immer wieder so eine innige Beziehung zu unserem Herrn haben, aber niemals losgelöst von unseren Brüdern. Von unseren Brüdern und Schwestern, von unserer Gemeinde. Ja. Gerade in unserer Zeit, wo alles sehr, sehr individualistisch geprägt ist, wo das Individuum das Maß aller Dinge ist. Und die Corona-Zeit hat auch noch ihren Beitrag dazu geleistet. Ja. Möchte ich das nochmal besonders betonen. Das Heil in Christus, ja, es wird ganz persönlich erlebt und ergriffen. Das ist wichtig, ganz persönlich. Aber das Heil wird gelebt in der Gemeinschaft der Gläubigen, in der Gemeinde. Ja. Nachfolge ist keine individuelle Sache. Jesus Christus, das Haupt, wir seine Glieder und wir tun einander, wenn man mal dieses alte Wort der Bibel bemühen möchte, Handreichung. Ja. Die Zeit der Pandemie war eine große Herausforderung, auch für die Gemeinde gewesen. Eine Zerreißprobe. Und viel hat da in dieser Zeit nicht standgehalten. Viel an Lieblosigkeit ist aufgebrochen. Ja. Unsere Liebe wurde auf die Probe gestellt in dieser Zeit. Jesus möchte, dass wir als Gemeinde zusammengestellt sind, Brüder und Schwestern gemeinsam unterwegs. Und da schickt er hier Maria, geh hin zu deinen Brüdern. Klammere dich erstmal nicht an mich, sondern geh hin und berichte deinen Brüdern davon. Jesus erscheint in unterschiedlichen Gestalten, damit keiner behaupten kann, ich weiß, wie er aussieht. Ich habe die volle Erkenntnis. Ich habe die ganze Offenbarung. Nein, ganz unterschiedlich, in ganz unterschiedlichen Art und Weisen ist Jesus, gibt sich Jesus zu erkennen, immer wieder. Bei Maria, wenn es wie bei Maria um dieses reine Berühren ginge, Klaus hat es vorhin schon angedeutet, warum bietet Jesus dann seinen Jünger Thomas an, seine Wundmale anzugreifen, seine Hände in die Seite zu legen? Warum? Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Das sagt Jesus zu seinem Jünger Thomas. So ein Beweis. Ja. Thomas, das ist so diese dritte Personengruppe. Wie soll ich das jetzt? Also eigentlich die vierte Person, die wir uns anschauen wollen nach seiner Auferstehung, der Jesus sich zu erkennen gab. Bei Thomas reichte nicht aus, auf eine gewisse Art und Weise zu sprechen. Es reichte auch keine typische Handlung. Thomas, er brauchte doch einen deutlicheren Beweis. Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. So hat sich Thomas festgelegt. Ja. Entweder so oder gar nicht. Das ist ja schon ganz schön, ich würde mich das nicht trauen, oder? Thomas wird ja oftmals als der Ungläubige bezeichnet. Habt ihr schon gehört, der ungläubige Thomas. Das ist so, dass ja, mit dem er betitelt worden ist in der Kirchengeschichte, obwohl die anderen Jünger auch nicht so sehr viel besser waren. Ja. Er hat es nun mal ausgesprochen. Markus 16, Vers 10 bis 14 lese ich da mal zur Erinnerung. Die gingen hin und verkündigten es denen, also die Frauen gingen hin und verkündigten es denen, die mit ihm gewesen waren, und trauerten und weinten. Und als jene hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Da waren alle dabei. Ja. Danach aber offenbarte er sich zweien von ihnen in anderer Gestalt unterwegs, als sie aufs Land gingen. Und jene gingen hin und verkündigten es den übrigen. Auch jenen glaubten sie nicht, wieder nicht. Nachher offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch lagen. Übrigens ist ja die zweite Stelle, wo die Elfen in der Bibel vorkommen. Wisst ihr das? Und schalt ihren Unglauben und ihre Herzensherrlichkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Ist das zu fassen? Die ganzen Jünger nicht geglaubt, aber Thomas soll der Ungläubige sein. Naja, ich war auch so einer übrigens, wie der Thomas. Ich habe nicht geglaubt, weil andere irgendwas erlebt haben. Ich habe nicht geglaubt, weil andere mir irgendwas berichtet haben. Ich wollte selbst Jesus erleben und Jesus spüren. Und Thomas ging es ähnlich. Thomas sagt hier, das Zeugnis meiner Geschwister, es reicht mir nicht aus. Jesus muss mir selbst begegnen. Nur Jesus selbst kann mich überzeugen. Ja. Und ich finde das so schön, unser Herr Jesus, er lässt sich drauf ein. Er sagt nicht so eine Frechheit. Ja. Er lässt sich drauf ein, er möchte doch jeden gewinnen. Jeden, auch dich. Und jeden auf seine Art und Weise. Jeder mit dieser Dosis, die er gerade braucht. Und dennoch kritisiert er, dass sie denen nicht geglaubt haben, denen er sich offenbart hat. Markus 16, Vers 14, ja, da haben wir das gelesen. Ich habe mir gedacht, vielleicht sollten wir auch einander mehr glauben. Vielleicht sollten wir einander mehr glauben, gerade dann, wenn sich Jesus offenbaren möchte. Wie schnell tun auch wir so manchen Impuls, vielleicht gerade von einer Frau, als leeres Geschwätz ab? Denkt mal drüber nach. Wie schnell tun wir so einen Impuls als leeres Geschwätz ab? Ein letzter Vers für heute. Jesus spricht zu Thomas: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Man könnte auch schlussfolgern, glückselig sind die, die ihren Geschwistern geglaubt haben. Jesus, auf ganz vielfältige Weise in deinem Leben zu entdecken, das ist die Kunst. Deine Augen zu öffnen, wo Jesus dir begegnen möchte, wo Jesus drin ist. Und so wie damals Jesus seine Jünger zusammengestellt hat, so heute uns. So unterschiedlich unsere Zugänge zu Gott auch sein mögen, so unterschiedlich unsere Erfahrungen, unsere Erlebnisse, unsere Begegnungen sind, sind wir doch eins und können uns mit unseren Erfahrungen gegenseitig ergänzen, ermutigen, auferbauen. Die Augen öffnen in unseren Gebetstreffen, in unseren Gottesdiensten und im Alltag. Jesus möchte sich uns immer wieder offenbaren. Er spricht zu uns, er wirkt in uns und wirkt durch uns, durch unser Handeln, hinein in diese Welt. Erwarten, erkennen, erleben. Erwarten, erkennen, erleben. Wenn wir unsere Herzen nicht verhärten, wie die Jünger, dürfen auch wir immer wieder in unserem Leben unseren Herrn Jesus Christus erkennen. In kleinen und großen Dingen. Amen. Lasst uns